Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Manchmal dauert es ja etwas länger, Swami als seinen Guru zu akzeptieren. Lars Hessenkamp benötigte 3 wirklich überdeutliche Aufforderungen. Doch dann endlich war es soweit. Er wurde in Möhnesee der Leiter eines der ersten von 3 Sai-Zentren in Deutschland überhaupt. Wie es dazu kam und warum Lars so lange gebraucht hatte, das erfahren Sie in dieser Sendung. Belegen Sie Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Lars, ich habe neulich mal wieder ein altes Sai-Heft von 1990 in die Finger bekommen und da stieß ich auf deinen Namen. 1990, da hast du schon die Gruppe in Möhnesee geleitet?
Ja, das kann sein, ja, ja. Wir waren eigentlich das dritte Center in Deutschland. Ich meine, nach München und Berlin. Ja, ich glaube schon eher. Also erst haben wir die Gruppe gehabt und dann sind wir das dritte Zentrum in ganz Deutschland gewesen, ja.
Die Gruppe wurde ja schon vorher gegründet. Weißt du noch, wann das war?
Die Gruppe wurde gegründet 83.
83. Kannst du dich noch erinnern, wie du damals 83 oder vorher von Baba gehört hast? Da gab es doch kaum Literatur. Die meisten kamen 10 Jahre später.
Ja, ich habe gehört von 2 Freunden, die Sai Baba persönlich erlebt haben. Und zu der Zeit bin ich bei Maharishi Mahesh Yogi gewesen, habe bei ihm die ganze Ausbildung durchlaufen, zum TM-Lehrer, zum Governor of the Age of Enlightenment und so weiter. Das heißt also, von daher hatte ich schon einiges an Erfahrung, wie man mit den organisatorischen Sachen umgeht. Und das war sicher auch der Grund, warum das Zentrum Möhnesee so relativ schnell entstanden ist. Ja.
Na gut, aber du warst bei Maharishi und du hast von Baba gehört. Oder muss doch irgendwie erst ein Impuls kommen, dann sagt, da gehe ich mal hin, dann gucke ich mir mal an, oder?
Genau, der Impuls, der kam eigentlich über einen Freund von mir, auch ein TM-Lehrer, der eine Dame geheiratet hat, die Devotee bei Sai Baba gewesen ist. Und um ganz ehrlich zu sein, ich hatte mit Sai Baba wenig am Hut, weil der entsprach überhaupt nicht meinen Vorstellungen. weil ja der typische Heilige oder Yogi für mich, der musste lange Haare haben, der musste einen Bart haben und das passte ja alles nicht auf Sai Baba. Was mich auch überhaupt nicht beeindruckt hat, das war, dass er halt solche Sachen materialisiert hat. Da habe ich dann also eher an irgendwelche Fakir-Sachen gedacht. Und ich dachte, da ist jemand, der möchte die Leute beeindrucken und möchte sein Ego balsamieren und macht das aus diesem Grunde.
Aber was ist dann passiert?
Ja, meine Frau ist Inderin. Und wir haben 1980 geheiratet und irgendwie stand es an, dann auch mal meine Schwiegereltern kennenzulernen. Und dieser Bekannte von mir, der mit der Sai-Devotee verheiratet war, der hat gesagt, wir fliegen 1981 zu Sai Baba und sollen wir nicht mal zusammen nach Indien fliegen? Ich sage, ja, muss sowieso meine Schwiegereltern besuchen, dann verbinden wir das. Und natürlich wollte ich gerne einen Ashram in Indien besuchen und dass das jetzt der von Sai Baba sein würde, das hat mir irgendwie eigentlich nicht so gepasst, aber okay, wir hatten dann so geplant, die fahren gleich nach Puttaparthi und wir fahren nach Kerala und am Ende unserer Reise würden wir dann einen Zwischenstopp machen in Puttaparthi für 3 Tage und dann wieder zusammen zurückfliegen. So, jetzt hat sich Folgendes ereignet, dass da, wo die Gräse herkommt, das ist eine relativ dörfliche Gegend in Kerala. Das heißt also, wenn dann ganz selten, haben die überhaupt so einen Weißen gesehen wie mich. Und von daher, wir haben also kaum Ruhe gehabt. Wir sind da hingekommen und ständig waren irgendwelche natürlich Verwandte sowieso, Nachbarn und Kinder da. Und das war einfach ein bisschen viel für Gräse auch. Und dann haben wir beschlossen, dass wir ein paar Tage ans Meer gehen. Das haben wir auch gemacht. Wir kamen am Abend an in Kovalam, das war Ende Oktober, Ende der Regenzeit, Ende der Monsunzeit. Das heißt also, dass zu der Zeit eine sehr, sehr starke und heftige Brandung ist. Und zu der Zeit damals gab es auch keine Lifeguard, die es heute gibt. Und was wir auch nicht wussten, das war, dass zu der Zeit jedes Jahr circa 30 Leute ertrunken sind in der Strömung, die da ist. Wir kamen an, es war einfach mein Traum, der helle Strand, die Palmen, der blaue Himmel, die Sonne, also das, wovon ein wettergebeutelter Deutscher nur so träumt. Ne? Am nächsten Morgen, noch bevor wir Frühstück hatten, das erste war, zum Strand zu gehen. Die Sonne ging gerade auf und ich hatte auch vergessen, dass durch Studium meine körperliche Fitness einfach nicht auf dem Niveau war, wie ich das vorher gewohnt war. Ich war im Sport immer sehr, sehr gut körperlich durchtrainiert und das hatte natürlich während des Studiums einfach gelitten. So, naja, wir sind an den Strand. Gräsi hat am Strand gesessen, war gerade 10 Tage schwanger und dann bin ich raus in die Brandung und es war eine heftige Brandung. Man musste also in der Lage sein, die Luft für eine ganze Weile anhalten zu können. Denn wenn man von den Wellen durchgeschleudert wurde, war so wie ein Schleudergang in der Waschmaschine. Irgendwann tauchte der Kopf mal wieder auf zum Luftholen. So war ganz toll, aber natürlich kräftezehrend. Und so ungefähr nach 30, 40 Minuten, da merkte ich, dass ich ziemlich erschöpft war. Und ich dachte, nee, die Brandung kostet zu viel Kraft. Geh mal ein bisschen hinter die Brandung. Also in Richtung Meer, nach draußen. Und in der Tat, ich wurde weniger durchgeschleudert, weniger auf den Sand gedonnert, aber ich hatte keinen Kontakt mehr zum Boden und kam in eine Strömung und wurde rasend schnell rausgetragen. Ich habe mit allen Kräften versucht, das zu kompensieren, bin also gegen die Strömung angeschwommen und da ich ziemlich erschöpft war, war das nicht von Erfolg gekrönt, im Gegenteil. Statt auch nur einen Zentimeter näher an den Strand zu kommen, ging ich Meter um Meter weiter raus. Und irgendwie kann man sich vorstellen, dann kommt heftige Panik auf, bis zu dem Punkt, wo mir absolut klar war, so, das war's. Die Gräsi fährt jetzt alleine mit dem Kind nach Hause und du wirst hier unten auf dem Meeresboden bleiben. Todesangst und Unfähigkeit, noch irgendwie was machen zu können. Und wie ein letzter Aufschrei, so aus der Tiefe des Herzens, Sai Baba, hilf mir. Bis heute kann ich nicht verstehen, warum Sai Baba kam. Ich hätte erwartet vielleicht, dass Maharishi hilft mir, weil der war mein Guru und der war mein Ein und Alles. Aber es kam Sai Baba hilft mir, wie so ein letzter Aufschrei. Schlagartig wurde ich total ruhig. Ich hatte das Gefühl, als bin ich in einer riesengroßen Halle oder in einem leeren Raum. Totale Stille war da. Die ganze Panik war sofort verschwunden. Es überkam mich eine Ruhe, unbeschreiblich. Das ganze Kämpfen war vorbei und die Wellen haben mich getragen. Ich war gar nicht mehr in der Lage, noch groß etwas an Bewegung zu machen. Bin dann durch die Brandung, ohne dass der Kopf unter Wasser ging, eigentlich eine Unmöglichkeit, und bin dann auf allen Vieren im Sand hochgekrochen. Die Gracie saß da, Tränen überströmt. Die hatte natürlich gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Es war kein Mensch am Strand. Also vorher dachte ich mal irgendwie, Handbewegung zu machen, um Hilfe zu rufen. Es war kein Mensch da, nur die Gracie war am Strand. Ja, okay, das war der erste Tag in Kovalam. Und jedenfalls sind wir circa 1-2 Wochen später, ich denke fast 2 Wochen später, sind wir dann in Puttaparthi angekommen, im Ashram, mit dem Bus. Wir sind von Bangalore 5 Stunden gefahren. Und ich weiß noch, wir kamen abends rein in den Ashram und es duftete gut und der Ashram war so sauber. Also das war der totale Kontrast zu dem, was wir vorher so gesehen hatten. Und ja, das war ein positiver Eindruck. Okay, wir haben dann, wie das ja viele kennen aus der damaligen Zeit, ein Zimmer bekommen und da war nichts drin. Sind wieder zum Accommodation Office gelaufen und haben gesagt, ja, das ist ein Fehler, da ist ja nichts drin. Ja, die haben dann gesagt, okay, holt euch Matratzen, Eimer und so weiter. Okay, gut, am nächsten Tag dann zum ersten Darshan. Ich saß dann da und es hat eine Weile gedauert, dann kam Sai Baba raus. Jemand legte ihm eine Blumengirlande um den Hals, die hat er dann wieder zurückgegeben und dann ging er zur Männerseite rüber, ganz langsam, das ging so leicht abwärts und ich habe ihn natürlich ständig verglichen mit Maharishi und dachte, ah, nee, aber ich merkte, wie er da runterging und langsam, da war eine totale Autorität und Würde und Power in jedem Schritt, den er machte. Also das kam unbedingt rüber. Und ja, seine typischen Handbewegungen, ja, so kam er dann zur Männerseite. Ich konnte dann sein Gesicht näher sehen und habe ihn auch da immer verglichen. Der Maharishi, der hat immer viel gelacht, immer ein lächelndes Gesicht gehabt. Und zu der Zeit kam mir der Sai Baba sehr ernst vor. Ich dachte, meine Güte, er guckt ziemlich ernst. Ne? So, und da konnte ich also sehen, wie er hier und da einen Brief genommen hat und auch vielleicht mal ein Wort gesagt hat zu jemandem. Und dann kam er näher. Er war die ganze Zeit nach meiner Auffassung ziemlich ernst. Ich saß in der zweiten Reihe. Damals gab es auch kein Lining. Man konnte also direkt reingehen. Dann kam er auf meine Höhe, guckte mich an, nickt so mit dem Kopf und grinst, macht so ein Lächeln. Und dann war er weiter und zwar wieder ernst. Das Merkwürdige war nur, er hatte ja kein Wort gesagt, aber es war so, als er mich anguckte und lachte, als hätte er gesagt, na, weißt du noch, vor 10 Tagen in Kovalam. So, okay, dann war er vorbei und wir waren noch 2 Tage da, sind dann zurückgeflogen. Alles war gut, ich hatte nicht die geringste Absicht, von meinem Meister Maharishi wegzugehen. Und ja, zu Hause, wenn ich dann bei der Arbeit beim Spritzen aufziehe, irgendwie kam mir immer wieder dieses Bild in den Kopf, wie er mich angeguckt hat und das mir gerade in dem Augenblick einfiel, was da in Kovalam passiert ist. Das ging mir also durch den Kopf und dann habe ich meinen Freund gefragt und habe gesagt, hör mal, kannst du mir nicht mal ein paar Bücher über Sai Baba geben? Ja, das war eigentlich der Anfang. Und dann kam aber noch eine Reihe von Erfahrungen. Das heißt, es hat noch 2 Jahre gedauert, bis ich dann wirklich von Maharishi in Anführungszeichen die Überweisung zu Sai Baba bekommen habe und dann war das Thema klar für mich.
Remember, remember the day our Lord was. remember, remember the day our Lord walked your way, stretched out his hands to say, I'll wipe your tears away. Remember, remember.
Welches Buch war denn für dich das, wo es irgendwie geklickt hat?
Geklickt hat es noch später, und zwar hing das mit meiner Einstellung zusammen, dass ich nichts von Guru-Hopping hielt, und mein Guru, das war eine feste Sache, und es brauchte da also schon einige weitere tiefgreifende Erfahrungen, die dann schließlich dazu geführt haben, zu Sai Baba zu gehen.
Magst du die erzählen oder ist das zu persönlich?
Kann ich erzählen, das ist einiges noch. Also unsere nächste große Erfahrung ist dann gewesen, diejenigen, die die Gracie kennen, wissen, dass sie zierlich ist, kleines Becken hat. Und vor der Geburt von Satya hat der Gynäkologe mich also an die Seite genommen und hat gesagt, ja, Sie wissen ja, Ihre Frau ist zierlich gebaut. Und er sagte, ich will Sie nicht beunruhigen, aber stellen Sie sich darauf ein, also das wird auf den Kaiserschnitt hinauslaufen. Tja, okay, was soll man machen? Ich war dann auch bei der Geburt dabei, und jedenfalls war es dann so, dass ich einfach innerlich Swami Sai Baba gerufen habe, mit dabei zu sein. Und ich habe seine Silhouette, habe ich schemenhaft, am Kopfende des Bettes gesehen, in dem die Gracie lag und wo die Geburt dann stattgefunden hat. So, und dann mit der vierten Presswehe ist das Satya dann da gewesen. Ging also ruckzuck. Und einen Tag später, es war eine sehr erfahrene alte Hebamme, die dabei war, und die wusste natürlich weder von Sai Baba noch irgendwas anderes. Die sagte uns, also wissen Sie was, ich habe tausende von Geburten erlebt, aber das war eine Wundergeburt. Das waren ihre Worte. Ja, das war also das zweite einschneidende Erlebnis mit Sai Baba, das wir hatten. Und dann kam das eigentlich entscheidende Erlebnis. Also ein Kollege von mir, ein TM-Kollege, ein Psychologe, der hatte zu der Zeit Rebirthings gemacht. Und ich fand das interessant, was er mir davon erzählt hat. Und weil ich viele Sachen immer selber ausprobiert habe, hat sich irgendwann die Situation ergeben, dass ich weiß nicht, ob Gracie in Indien war, das kann ich nicht mehr sagen. Jedenfalls, ich war alleine zu Hause Und man sollte niemals ein Rebirthing alleine machen. Niemals, weil irgendwann kommen die tetanischen Krämpfe. Und ich habe später Kurse gemacht und ich habe dann immer meine Calciumspritzen da liegen gehabt. Aber alleine, ohne Begleitung, soll man das auf gar keinen Fall machen. So, und ich habe es alleine gemacht und habe mir eingebläut, okay, was immer passiert, du darfst nicht aufhören zu atmen. Ich habe mich also hingelegt, habe die Uhr laufen lassen, konnte die Uhr also sehen und nach ungefähr einer halben Stunde merkte ich, wie die Finger anfingen zu krampfen. Dann irgendwann krampften die Füße, der ganze Körper war verkrampft. Ich glaube, nach über einer Stunde krampfte der Kiefer. Und sobald ich aber auch nur nachließ, dann wurden die Krämpfe noch schlimmer. Du musst weiteratmen. Und dann ungefähr, es war nach zwei langen Stunden, dann auf einmal merkte ich, dass so die Hände, dass da die Krämpfe ein bisschen nachließen. Und dann alle anderen Krämpfe lösten sich nach und nach. Und auch der Kiefer löste sich zuletzt. Und dann floss eine Energie durch den ganzen Körper. Es war also einfach nur göttlich. Und dann bin ich total transzendiert. Keine Wahrnehmung von der Umgebung, von Raum und Zeit. Und dann hatte ich eine Vision. Ich hatte eine Vision von Maharishi. Und der sagte immer nur zwei Worte. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Und mit so einer Liebe, wie ich das von Maharishi noch nie erlebt habe. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Der Maharishi, nein, ich will kein Sai, ich will nur dich, kein Sai Baba, nur dich, Maharishi. Er sagt nur Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Und dann verschwand er. Und einige Tage später drückte ein Freund mir ein Buch in die Hand von dem Tri Chinmoy, der hat so Musik gemacht und auch Friedensmeditation, hat auch eine Bewegung im Westen gehabt. Und in dem Buch kam eine Frage vor, die ich sehr interessant fand. Da fragte ihn jemand, ja Swami, wenn jemand zu dir kommt und sagt, er möchte dein Schüler werden und du weißt, er gehört zu einem anderen Meister. Wie verhältst du dich dann? Und dann sagte er, so stand es in dem Buch, ich lasse ihn das auf okkulte Weise wissen. Das heißt, er sagt ihm nicht direkt, sondern auf irgendeine Art und Weise teilt er ihm das mit. Und das habe ich gelesen und in dem Augenblick war mir absolut klar, dass diese Erfahrung die Überweisung gewesen ist. Ja, und von da an war dann Sai Baba mein Meister, ohne einen Zweifel. Ne? Ja.
Have I been
there's a boat that can carry me. His name is Baba Sri Satya Sai. His love is great, his love is endless, his love is vaster than the sea. Oh Baba, please come and carry me. Open my heart, lead me to thee.
Ja, das hat ja ganz schön lange gedauert, bis bei dir der Groschen fiel.
Ja, das hat also 2 Jahre gedauert bis dahin. Und vorher war ich immer im Zwiespalt. Und ich denke, weil ich im Zwiespalt war, ist das in dem Rebirthing hochgekommen. Ich bin mit keiner Frage da reingegangen, sondern habe das einfach gemacht. Aber ich war schwanger damit. Das war ein Thema für mich, ne? Sai Baba auf der einen Seite, was ich erfahren hatte, aber Guru-Treue zu meinem Meister Maharishi auf der anderen Seite. Das lag in der Luft und naja, so hat sich die Antwort ergeben. Und vielleicht noch eine interessante Bemerkung. Ich habe also viel, viel später dann jemanden getroffen, der früher auch bei Maharishi gewesen ist, der sogar bei ihm als Boy, als Personal Sekretär gearbeitet hat. Und dann spricht man natürlich, ja, wie kommst du denn hier hin? Und dann habe ich ihm meine Erfahrung erzählt und er sagte, das war nicht Maharishi, das ist Sai Baba gewesen. Sai Baba in der Form von Maharishi. Wenn er als Sai Baba gekommen wäre, hättest du das nicht akzeptiert. Aber da er als Maharishi gekommen ist, hast du das akzeptiert. Und ich wusste sofort, dass er recht hat. Denn die Liebe, die von Maharishi kam, die habe ich bei Maharishi, die habe ich nie erfahren. Das ist die Liebe von Sai Baba gewesen. Das heißt also, es war Sai Babas Lila, in der Form von Maharishi zu kommen und ja, mir die Überweisung zu geben. Ja, der Fall war dann, der war einfach klar. Es gab keine Zweifel mehr. Ne? Bin also Maharishi dankbar für das, was er mir gegeben hat. Er hat mir viele gute Sachen gegeben. Ich habe sehr viel gelernt. Aber es ist absolut klar seitdem, dass mein Meister Sai Baba ist. Ne? Dann sind wir also 83 das nächste Mal hingefahren und dann jedes Jahr. Und ich habe 3 Interviews gehabt mit Sai Baba. Und
erzähl.
Die Gräsi und ich, wir haben uns nie gestritten, bis auf ein einziges Mal. Da war sie in Indien gewesen und verwöhnt, sie ist die Jüngste in der Familie, verwöhnt von ihren Eltern natürlich. Und ich hatte zu der Zeit 2 Praxen und war ziemlich, ziemlich im Stress äußerlich. Und dann passiert es, dass ich schon morgens beim Frühstück, dass ich in Gedanken schon bei der Praxis war, bei den Patienten war. Und da kam es vor, dass sie mich was gefragt hat. Und weil ich so in Gedanken war, habe ich nicht geantwortet. Ne? Jedenfalls einmal war es so, sie hatte mir den Tee hingestellt. Und dann, ich sah auf einmal Tränen in den Augen. Und dann sagt sie, ja, du antwortest nicht. Und ich wusste gar nicht. Und irgendwie kam so ein Ärger an mich, und habe ich die Teetasse genommen und hab die auf den Boden gedeppert, ganze Küche voll gespritzt mit Tee und dann ja, da habe ich sie angebrüllt. Das ist eigentlich das einzige Mal gewesen, dass ich sie angebrüllt habe. Und dann, ja, in dem ersten Interview, das ich dann bei Sai Baba hatte, sagte er dann zu mir unter anderem, du brauchst doch deine Frau nicht anzuschreien. Und ich hatte das völlig vergessen und ich war ein bisschen entsetzt und ja, Swami, ich habe meine Frau noch nie angeschrien. Er hat gar nichts weiter dazu gesagt. Das ist mir alles hinterher wieder eingefallen. Ne? Ja, aber in dem Interview ging es schon um Satya, ne? Oder? War das? Ja, das war ein Interview, da hatte Swami am Tag vorher zu Bernhard Gruber gesagt, dass er am nächsten Tag die Office Bearers von Germany sprechen wollte, also die Gruppen- und Centerleiter. Und so wussten wir, dass wir am nächsten Tag ein Interview haben. Ja, das ging voraus, ja. Also, wir wollten jetzt hat ja in den Kindergarten geben, in Möhnesee. Und alle Kindergartenplätze waren besetzt, war also keine Möglichkeit. Und zu der Zeit waren noch Engländer stationiert und dann sagte eine Bekannte, ah, ich weiß, ein englischer Offizier, der ist gerade versetzt worden und der hat einen Sohn im Kindergarten gehabt. Ich glaube, da ist ein Platz frei. Wollt ihr nicht da mal fragen? Oder ich kann fragen. Okay, und dann hat sich das ergeben, dass im englischen Kindergarten war ein Platz frei. Und dann ist der Satya also mit fast 4 Jahren in den englischen Kindergarten gegangen. Und wir haben gedacht, naja, Englisch kann ja nicht schaden, dann Deutsch lernt er sowieso, dann kriegt er halt ein bisschen Englisch mit. Und als er dann 4,5 war, sind wir im Winter wieder nach Puttaparthi gefahren. Die Grace ist mit Satya ein bisschen früher nach Kerala gefahren. Und ich bin mit einer Gruppe von 27 Leuten nach Bangalore gefahren und von da nach Puttaparthi. Und die Gracie kam von Kerala nach Bangalore. Das heißt, wir haben uns in Bangalore am Flughafen getroffen und sind dann zusammen weiter nach Puttaparthi gefahren. Und im Bus unterwegs, da sagt mir die Gracie, mein Bruder sagte, der Satya könnte doch einfach mal in Kerala bleiben, das Klima ist doch da gut, wird ihm gut tun und so weiter. Und ich weiß noch, ich hab noch nicht mal zu Gracie rübergeguckt, das war für mich sowas von far out, so weit draußen, dass das Kind für längere Zeit irgendwo hinzugehen, das kam überhaupt nicht in Frage. Ich habe überhaupt nicht drauf reagiert. Und dann waren wir in Puttaparthi, sind in die South Indian Canteen gegangen und da bediente ein Sevadal zu der Zeit und immer wenn der an Satya und mir vorbeikam, dann erzählt er uns, dass seine Frau jetzt Lehrerin ist an der Schule und wie toll das ist und das Satya soll doch auch hier zur Schule gehen und ja, ich habe mir das angehört und ja, aber das ist überhaupt nicht angekommen bei mir. So, aber das war irgendwie, war das so der zweite Impuls. Also jedes Mal, wenn wir zum Essen kamen, fing er davon an, hat also immer wieder davon erzählt. Okay, dann ist es so gewesen, dass die Gracie einmal den Satya mit in die Ladies-Kantine genommen hat und man musste damals diese Coupons kaufen. Gracie hat sowieso nicht viel gegessen, Satya hat auch nicht viel gegessen und dann saß der Satya neben ihr und dann hat er wohl ein bisschen von ihrem Reis genommen. Und dann hat eine von den Sevadals, die hat also so ein Theater gemacht, weil der Satya keinen Coupon hatte, die dachte also, wir wollen diesen einen Rupee sparen. Und das fand ich unmöglich und ich wollte mich über dieses Sevadal beschweren. Und wir sind dann in das Office gegangen zu dem Sevaraj, sind zu dritt hingegangen, haben das Satya so in die Mitte genommen. Und wir machen die Tür auf, haben gerade den Fuß über die Schwelle und der Sevaraj, ein älterer Mann, die waren ja damals, die älteren Leute waren alle noch ein bisschen rauer, die waren nicht so sanft wie heute. Heute sind die netter, die Leute. Aber damals, die Älteren, die haben schon eine etwas gewöhnungsbedürftige Umgangsform gehabt. So, wir setzen den Fuß über die Schwelle, er sieht den Satya, steht auf, zeigt mit dem Finger auf ihn, how old is he? Ah, sagt er, 4 years. He must go to school here definitely. So, das war der dritte Impuls, nachdem das kam. Dann haben wir gedacht, na gut, okay, wir können uns ja zumindest mal erkundigen, wie denn das Prozedere ist. Dann bin ich zu der Headmistress gegangen von der Primary School. Die sagte, ja, er muss also LKG und UKG, also die 2 Vorschuljahre, die muss er absolviert haben. Er muss natürlich Englisch sprechen können. Da war die Vorbereitung durch den englischen Kindergarten im Nachhinein natürlich schon eine Hilfe gewesen. Und ja, sagt sie, und dann muss er einen Aufnahmetest machen. Ne? Und wenn er den besteht und das alles passt, dann hat er eine Chance. Sie hatte uns aber wenig Hoffnung gemacht. Anschließend sind wir dann nach Kerala gefahren und dann haben wir so darüber gesprochen, dass das mit LKG und UKG und Graces Bruder sagte, der jüngere Bruder sagte, ja, wir haben doch hier in Farananganam haben wir eine sehr gute Schule, die wird von Nonnen geleitet, die hat einen sehr guten Ruf. Man kann doch mal hinfahren und sich erkundigen, wie das laufen könnte, ne? Haben wir gemacht am nächsten Tag, wir sind hingefahren und dann sagt sie, ja, er ist ja jetzt schon ein halbes Jahr zurück. Also wenn, dann wäre es am besten, wenn er sofort hierbleiben würde. Oh oh. Und irgendwie war es einfach so, alles drumherum war so, wir sind hingefahren und er ist direkt da geblieben. Und ja, so hat er dann also LKG, Lower, und die Upper KG, die hat er dann in Kerala gemacht und hat dann natürlich gutes Englisch gelernt und auch Malayalam gelernt, konnte also auch oder kann er immer noch perfekt sprechen. Und das Interview ist also ein Jahr später gewesen, als er also dann die Hälfte von der UKG hatte und wir eigentlich ein bisschen im Zweifel waren. Also ich dachte, was soll das eigentlich? Wir wissen noch nicht mal, ob an der Schule angenommen wird und das Kind ist hier von uns getrennt in Indien und das macht doch keinen Sinn. Dann kam also dieses Interview, wo wir über Bernhard Gruber wussten, dass wir morgen zu Swami reingehen. Und weil wir das wussten, habe ich mich also am Abend vorher habe ich mich hingesetzt, habe mich auf Swami eingestellt und ich habe ihm gesagt, Swami, ich weiß, morgen geht es um organisatorische Sachen, aber bitte, wenn irgendwie möglich, bitte gib uns Klarheit, ob Satya überhaupt hier auf die Schule zu dir kommen kann. Und ja, am nächsten Morgen, wir haben das Interview bekommen. Wir waren erst im ersten Raum und mit anderen Leuten noch zusammen. Swami hat Ohrringe materialisiert, Ring materialisiert und was ja die meisten kennen, zumindest aus der Erzählung her. Und dann hat er noch ungefähr eine Viertelstunde hat er dann die Office Bearers, ich schätze mal, das waren so ungefähr 16 bis 20 Leute, die hat er mit in den zweiten Raum genommen. Und ich saß direkt neben Swamis Stuhl, das heißt also meine Knie, mein linkes Knie, das war so direkt auf der Höhe von seinem Sessel und dann hatte ich meine Hand so auf den Knien und es ging in der Tat um organisatorische Fragen, alles Mögliche und zwischendurch habe ich immer wieder Aufmerksamkeit bekommen von Swami. Ständig fummelte er an meinen Händen rum, an den Fingern, was er da gemacht hat, weiß ich auch nicht. Mal am Zeigefinger, mal am Mittelfinger. Dann zwischendurch hat er mir mit der flachen Hand auf die Stirn geklatscht, hat richtig geklatscht. Too many thoughts. Und dann sagt er irgendwann zwischendurch, why do you shout at your wife? Und dann kniff er mir so in die Backe, zog mir den Kopf hin und her und klatscht mir dann eine so liebevoll runter. Dann ging das Interview, es hat so anderthalb Stunden gedauert, dann ging es dem Ende zu. Dann dachte ich, naja, komm, du kannst zufrieden sein, du hast so viel Aufmerksamkeit bekommen, dann kannst du eben mit deiner Frage nicht durchkommen. Ne? Und Swami sagt dann, any questions? Dann guckt er rum, keiner sagt was, dann guckt er mich an, nickt so, so, jetzt komm mit deiner Frage. Ne? Hat er nichts gesagt, aber ich wusste, was los ist. Und dann habe ich ihn gefragt, gesagt, ja, Swami, unser Sohn macht jetzt hier die UKG und eigentlich wissen wir gar nicht, ob du ihn überhaupt hier auf deine Schule nehmen wirst. Und er sagte, yes, 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 for all this I am here. Dann sagte er, if you get your visa cleared. Ja, dann sage ich, ja, Swami, wenn du okay gibst, dann ist Visum doch kein Problem. Sagt er, guckt an die Decke und sagt er, okay, come in June. Ja, und dann war das Interview zu Ende. Das heißt, wir haben von Swami die Bestätigung, dass er Satya auf die Schule nimmt. Und ja, das war natürlich dann eine große Erleichterung. Zu dem Zeitpunkt war mir also klar, das ist das Beste, was dem Kind überhaupt passieren kann. Ne? Die Jungs sagen auch, also das hat sich gelohnt, dass sie da zur Schule gegangen sind. Ne?
Du sagst, die Jungs, also es ist noch ein zweiter gekommen. Und
ja, 8 Jahre später gekommen und den hat Swami auch genommen, ja. Beide sind fertig, ja. Dann zum Ferienende wollten wir nach Puttaparthi fahren und ein Visum besorgen und haben gesagt, dass er da zur Schule geht und dann gab es Probleme mit dem Visum. Da fiel uns wieder ein, oder fiel mir ein, dass Swami im Interview gesagt hat, if you get your visa cleared. Swami hatte gesagt, come in June und wir sind im Mai gekommen. Wir sind nach Whitefield gegangen im Mai, weil Swami in Whitefield war und wir wollten irgendwie ihm einen Brief geben und sagen, ja Swami, hier sind wir und jetzt kannst losgehen mit der Schule. Swami hatte das aber ein bisschen anders geplant. Inzwischen gab es Lining und merkwürdigerweise war es so, dass wir waren, also ich glaube, wir waren 2 Wochen in Whitefield und wir haben immer nur Token gezogen oder waren immer nur in der Line, die hinten war. Das heißt, wir sind nie in die vorderen Reihen gekommen. Keine Chance, Swami einen Brief zu geben. Dann sagten andere uns so, ja, ihr müsst aber nach Puttaparthi, jetzt sind die Aufnahmeprüfungen sind da und wird höchste Zeit, sonst verpasst ihr die. Ja, dann sind wir nach Puttaparthi gefahren und da waren neben uns 3000 andere Eltern oder 3000 andere Schüler, die sich für die 80 Plätze beworben hatten, die zur Verfügung standen. Und die Prüfungen gingen über 2 Tage. Und am 2. Tag, wir haben vor dem Tor gewartet, dann kam auf einmal ein Lehrer und trug ein Kind auf den Arm. Und als er näher kam, sahen wir, das war der Satya, hatte hohes Fieber und Masern. Konnte demzufolge auch den Test gar nicht bestehen, ging gar nicht. Eine Woche später wurden im Ashram Listen ausgehängt, wer jetzt von den 3000 Kindern unter den glücklichen 80 waren. Und ja, wir gucken auf die Liste. Satya nicht dabei. Ja, das kann nicht sein. Sai Baba hat doch gesagt, er nimmt ihn. Wir zur Schule gelaufen und die Headmistress sagt, ja, also ich kann nichts machen. Die Prüfung hat er nicht bestanden, weil er sie nicht machen konnte. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Also ihr müsst das schon mit Sai Baba klären. Und inzwischen war Swami aus Whitefield gekommen und wir haben dann versucht, irgendwie hier ihm einen Brief zu geben. Und die Lines, in die wir gekommen sind, waren immer die hintersten Lines. Also das gleiche Spiel wie in Whitefield. Wir sind einfach nicht in die vorderen Lines gekommen. Wir konnten nicht an Swami ran. Und einer sagte uns dann, ja, das Beste ist, wenn ihr ein Telegramm schickt. Gehen wir zum Post Office, das war dann einmal über die Straße, da war das Post Office. Dann haben wir ein Telegramm geschickt. Ich fragte noch, wann ist das da, das Telegramm? Ja, sagte, das wird morgen da sein. Also brauche einen Tag von über die Straße bis zum Mandir. Okay.
There'll be someone around when you're down on the ground. There'll be someone around when you're down on the ground. He's the one, Sai's the one. He's the step of the way, every step of the way. Every shade of the day, even when you don't care, he will always be there. Step of the way, every shade of the day, even when you don't care, he will always be there. He'll always be there. He'll always be there.
Also am nächsten Tag, wir gehen zum Lining. Was passiert? Ich sitze in der ersten Reihe, die Gracie sitzt in der ersten Reihe, Satya sitzt vorne in der ersten Reihe. Also eindeutig eine Reaktion auf das Telegramm. Dann kommt Sai Baba, geht zuerst zu den Kindern, bleibt vor Satya stehen. Satya berührt seine Füße und Swami spricht mit jemandem hinter ihm, aber ansonsten würdigt er ihn keines Blickes. Dann geht Swami weiter, bleibt direkt vor mir stehen, spricht mit jemandem hinter mir. Ich gehe auf die Knie, sage Swami. Und Swami lacht und spricht mit dem hinter mir und würdigt mich keines Blickes. Dann geht er weiter, geht zur Ladies-Seite, bleibt vor Gracie stehen. Gracie berührt auch seine Füße, habe ich natürlich auch gemacht. Hat jeder also Padmanabhasana bekommen. Und Gracie versucht auch mit ihm zu reden. Er ignoriert sie, also sprechen konnte keiner von uns. Aber es war auf jeden Fall ein eindeutiger Hinweis, dass er das Ganze zur Kenntnis genommen hat. Okay, ich war jetzt inzwischen 7 Wochen hier. Dann habe ich gesagt, also Gracie, überleg dir, ob du mit Satya hierbleiben willst, aber ich kann nicht länger aus der Praxis wegbleiben, das geht nicht. Ich muss morgen fahren. Und sie sagt, ich bleibe hier mit dem Satya. Ich sage, wunderbar, bin ich beruhigt, dann weiter nach Deutschland. Und dann kam ein Telegramm an, Gracie hatte ein Interview gehabt mit Satya. Satya hatte damals diese Comics gelesen, wo die ganzen Geschichten über Rama und Krishna und so weiter kommen. Und er hatte die Geschichte von Rama dabei gehabt und Swami fragte dann Satya, who is Rama? Und Satya zeigte auf ihn und sagte, you are Rama. Und Swami war sehr erfreut über diese Antwort. Und dann hat Gracie wieder gefragt, ja, wie ist es denn jetzt mit seiner Schule? Und er sagt, ja, natürlich nehme ich ihn. Also fast die gleichen Worte, die er auch zu mir gesagt hat. Ja, dann war das Interview zu Ende. Gracie zur Headmistress und hat gesagt, ich habe ein Interview gehabt. Swami hat gesagt, er nimmt ihn. Ja, sagt sie, das ist ja schön und gut, aber er muss das mir sagen. Solange er mir das nicht sagt, kann ich den Jungen nicht nehmen. Und dann war ein Problem mit dem Visum, viele, viele Lilas. Also schließlich nach 3 Monaten Wartezeit, also die Schule hat schon 3 Monate angefangen, ist er dann endlich aufgenommen worden. Ne?
Frei nach Swamis Spruch immer wait.
Genau, wait. Thank you.
Magst du noch sagen, was Sie beide studiert haben da?
Ja, Satya hat MBA gemacht. Bremer hat MBA angefangen, hatte 4 Semester gemacht und wollte unbedingt Basketball machen, weil er gerne Basketball gespielt hat. Hat dann extra, damit wir nicht den Eindruck haben, dass es wegen schlechter Noten ist, hat er also mit Top-Noten hat er das 4. Semester beendet und hat dann in Deutschland den Bachelor in Sport gemacht. Hat sich dann aber verletzt, hat dann wohl erkannt, dass es wohl nicht sein Weg ist. Ne? Jetzt macht er was mit Medien im Augenblick in Bombay.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Anfang zu sprechen kommen, dass ja Möhnesee eines der 3 ersten Zentren überhaupt in Deutschland war. Wie kam es dazu? Ihr kamt aus Indien zurück und du hast gesagt, jetzt gründe ich eine Gruppe.
Genau, das ist 83 passiert, nachdem wir also das 2. Mal da waren und wo dann also feststand für mich, okay, so jetzt bin ich bei Sai Baba. Da bin ich zurückgekommen und wir haben sofort eine Gruppe gegründet mit Bhajan Singh und ich weiß gar nicht genau, wann dann wenig später, vielleicht 1, 2, 3 Jahre später, das Zentrum. Ne?
Wo kommen denn die Leute her? Mit einmal 83 war doch Baba noch nicht so bekannt. Und Möhnesee ist ja auch nicht wie Berlin, also ein bisschen kleiner. Wo kamen die Mitglieder her?
Ja, wo kamen die Leute her? Ich habe überall davon erzählt. Ich habe meinen Patienten erzählt und Leute kamen zum Bhajan singen. Wir haben Neumondnächte durchgesungen. Die Leute sind 40, 50 Kilometer gekommen, um mit uns die Neumondnächte durchzusingen. Und ja, wir haben manchmal 50 Leute bei uns oben im Wohnzimmer gehabt. Wir haben das ganze Wohnzimmer leergeräumt, wenn wir Neumond singen gemacht haben. Ja, die Straße stand voll mit Autos. Die Nachbarn haben sich gewundert. Die Leute kamen abends zur Dämmerung und zur Morgendämmerung sind sie gefahren. Ja, aber das war toll, die Neumondnächte. Und wir haben also ganz deutlich bemerkt, die nächsten 2, 3 Tage war die Atmosphäre, die war immer noch so dicht, dass man hat das Gefühl, man kann die durchschneiden. Also die ganze Luft, die ganze Atmosphäre so gesättigt mit diesen Vibrationen, das war schon eine tolle Sache, ja.
Ja, Lars, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, ist unsere Zeit leider schon wieder um. Ich weiß, du hast noch ganz viel zu erzählen.
Genau.
Das machen wir vielleicht ein andermal.
Ja, machen wir.
Wunderbar. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Ich bedanke mich bei Lars Hessenkamp für diese Schilderung, bei der man doch hin und wieder auch schmunzeln musste. Falls Sie Fragen oder Hinweise für uns haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. info@radiosai.de. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Und hinweisen möchte ich Sie noch einmal auf unseren Newsletter, den Sie jeden Freitag von uns erhalten können, mit einer kurzen Information über die nächste Sendung. Ihr Radioteam verabschiedet sich für heute von Ihnen. Am Mikrofon sagt Tschüss Ihre Evelyn Seliger.
Sai Krishna, your love means everything to me.
Sai Buddha, embodiment of serenity. 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 All I want, all I love, all I say. All I want, all I love, all I say. All I want, all I love, all I say. Formless divinity. Sai Allah, the formless divinity. Sai Allah, the formless divinity. Sai Allah, the formless divinity. Sai Jesus, the Savior of humanity. 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 Sai Nanak, Mahavira, forms of thee. 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 All I want, all I love, all I say. All I want, all I love, all I say. All I want, all I love, all I say.
All I want, all I love, all I say.